Achso, ich darf immer schon lossprechen, ne? Ich vergesse es immer.
German Linux Radio.
Ja, fast. Gut, zurück. Ah, jetzt kann ich sprechen. Na, danke. Ich spreche doch schon die ganze Zeit. Ja, wieder zurück hier am Stand von Radio Tux in Chemnitz. Unser nächstes Thema ist Icefair und C4L. Und bei mir als Gast ist Yves Schumann. Hallo Yves.
Grüß euch.
Wir reden über Icefair. Das ist auch schon was ich ewig nicht mehr gehört habe. Das gibt's noch.
Ja, natürlich. Und besser denn je. Und das Projekt lebt nach wie vor. Es gab sicherlich mal die eine oder andere ruhige Phase dabei, aber momentan geht es wieder richtig gut voran.
Was machst du da?
Ich bin jetzt für die Entwicklungsumgebung zuständig und bin jetzt seit letztes Jahr November auch Vorsitzender von dem Verein, der hinter dem ganzen Projekt steht. Der Verein betreut sozusagen die rechtliche Schiene davon und die beiden Kinder des Vereins sind eben das Flea4L-Projekt und das Icefair-Projekt.
Vielleicht erklärst du mal kurz, was Flea4L überhaupt ist.
Das Flea4L steht ursprünglich für Floppy ISDN for Linux und beinhaltet einen ISDN-Router, der wirklich auf eine Floppy gepasst hat. Eigentlich auch jetzt noch das tut, aber die meisten Rechner haben ja mittlerweile gar kein Floppy mehr. Aber nichtsdestotrotz, der Name hat sich eingebürgert und der Name ist auch Programm nach wie vor. Und das Flea4L-Projekt stellt generell Routing-Funktionalität zur Verfügung. Hat sich über die Jahre entwickelt und genau daraus ist dann auch Icefair entstanden, denn eigentlich ein Router ist wirklich nur ein Router, also Routing-Dienste, aber durch die User kamen immer mehr Server-Packages dazu, die halt File-Server angeboten haben etc. Und ab einem gewissen Punkt ist das ja dann wirklich ein Sicherheitsrisiko, sodass dann wirklich die Projekte aufgespalten wurden und daraus entstand dann Icefair. Das steht für Easy Internet Server und bildet sozusagen das Schwesterprojekt von Flea4L. Sodass dann Flea4L wirklich das Routerprojekt ist mit den Routing-Funktionalitäten und Icefair der Serverdienst dazu, also das Serverprojekt. Meistens natürlich direkt getrennte Maschinen, aber es gibt ja mit den Virtualisierungsmöglichkeiten heutzutage das auch Ideen und Möglichkeiten, das auf einem Rechner laufen zu lassen. An der Stelle kommt dann Xen zum Beispiel zum Tragen, aber das Thema ist noch in der Entwicklung.
Okay, wenn du sagst, das hat früher alles auf eine Floppy gepasst, wo passt das heute hin? Auf eine USB-Dingsbums oder also wo speichert ihr das?
Das reine Flea4L-System passt nach wie vor auch noch auf eine Floppy, aber es wird dann außer Plain Routing nicht sehr viel können. Und sobald jetzt mehr dazu kommt, Accounting-Dienste oder VPN zum Beispiel, reicht halt die Floppy nicht mehr aus. Und man kann es dann ganz normal installieren, wie in normalen Rechner auch. Also auf Festplatte zum Beispiel. Und ein Punkt dabei ist immer noch der, dass ein großer Erfolgsfaktor vom Flea4L war, dass er eben auf eine Diskette gespielt wurde und dann wurde der Schreibschutz reingemacht und das System war sicher. Also es gab da keine Manipulation dran. Und das funktioniert jetzt in dem Sinne noch genauso, wenn man ihn halt auf CD brennt. Also ich kann die komplette Installation auf CD brennen und den Rechner damit hochfahren und habe wirklich ein sicheres System, was gegen Manipulationen immun ist. Der Punkt an der Stelle bringt natürlich mit sich, dass es mit Konfigurationsänderungen on the fly dann genau bei der Variante schlecht aussieht. Und wie sich das noch weiterentwickelt, ist völlig offen.
Da gibt es jetzt auch diese Abstraktionsschichten, so wie es auch bei Knoppix ist. Man könnte ja sowas dann zumindest für die Konfigurationsdateien drüberlegen oder so. Und das normal
sowas,
auf eine USB-Sache speichern oder so.
Sowas ist in Planung, aber wie das konkret dann bei den Flea4L-Leuten läuft, entzieht sich jetzt meiner Kenntnis, weil ich eher beim Icefair-Projekt daheim bin.
Okay, dann sag mir doch mal, wofür benutzt man Icefair?
Das Icefair-System ist dafür gedacht, der Name ist auch hier Programm, Easy Internet Server. Also es geht darum, einen Server aufzusetzen, der einfach zu administrieren ist, also insbesondere auch für Linux-Neulinge oder Leute, die einfach mal reinschnuppern wollen oder die gar nicht viel Zeit in 1000 verschiedene Config-Files aufwenden wollen oder können. Und der andererseits extrem sparsam mit Ressourcen umgeht. Sprich, der Icefair-Server ist wirklich dafür gedacht, ich habe zu Hause Hardware rumstehen, irgendwelche Rechner, die mir mal viel Geld gekostet haben und mittlerweile sind sie veraltet und man kann nicht mehr effizient dran arbeiten. Aber in der Regel will man die Sachen ja nicht dann einfach entsorgen und überlegt sich halt, was könnte ich damit machen. Und genau so für solche Sachen ist es gedacht. Also ich kann den Icefair-Server auf irgendeinem alten P1-Rechner installieren und wenn der 128 Mega RAM hat, ist das schon ausreichend. Und die Anforderungen steigen dann eher damit, was man für Dienste halt laufen lassen will. Also wenn ich jetzt eine große Webpage da hosten will mit einer Datenbank dahinter, dann wird der Pentium 1 wohl schon ein bisschen schwach auf der Brust sein. Aber je nach Anforderungen nach oben hin geht das dann ab da. Und Grenzen bildet dann eigentlich eher nur die Hardware, die man einsetzen will. Mhm.
Wird es dann doch meistens auf irgendwelche Desktop-Rechner installiert, also sei es jetzt ausgemustert oder so, oder sagt ihr schon eher, ja, bau dir doch so eine Box zusammen mit einem kleinen Extra-Prozessor oder sowas?
Also die Installationsmedien sind wirklich sehr verschieden. Also ich denke mal, viele User werden wirklich ausgemusterte Desktop-Rechner dafür benutzen, weil sie dann eben da mal reinschnuppern wollen und sich die wenigsten Leute zu Hause sicherlich ein 19-Zoll-Rack aufstellen. Aber solange das eine x86-Architektur ist, ist das eigentlich egal, was dahinter steckt.
Okay, ihr unterstützt nur x86-Architekturen.
Ja, ja. Die Unterstützung von x86 hapert aber eher nur daran, weil ganz einfach die Manpower fehlt, dass jemand wirklich sagt, ich habe die nötige Hardware, um das Ganze mal auf einen ganz anderen Rechner zu übersetzen und auszuprobieren. Also rein vom System her sollte das schon funktionieren, aber man braucht halt auch die Leute dazu, die das dann wirklich machen. Und das ist im Moment unser größtes Problem.
Es gibt ja auch diese zigtausend Router-Sachen, die es ja heutzutage gibt. Kann man ja in einen Job gehen, für 30 Euro kriegt man einen Router. Ja. Und da ist ja auch meistens irgendeine Firmware drauf, die könnte man ja durch Eisfer ersetzen, aber da sind meistens ARM-Prozessoren oder was weiß ich drin.
Genau.
Das würde dann halt nicht gehen.
Also der FlieVL zum Beispiel lässt sich auf Embedded Boards, wenn sie x86-Architektur unterstützen, problemlos installieren. Es gibt da verschiedene Hersteller wie PC Engines aus der Schweiz zum Beispiel oder Cygrus Boards. Da ist meistens irgend so ein AMD GOD Prozessor drin und das System läuft dann mitunter auf einer Compact Flash Karte. Dann gibt es spezielle Konfigurationen dafür, um die Schreibzyklen auf der Compact Flash Karte zu reduzieren oder ganz abzuschalten, je nachdem. Und die Geräte sind dann wirklich extrem sparsam. Also ja, energiesparsam.
Das, genau. Das ist ein Green IT sozusagen.
Genau, in diesem Sinne.
Okay, aber das wäre auch ein Unterschied zu Router-Firmware-Sachen, OpenWRT und sowas, was ja auch schon einen ähnlichen Feature-Umfang abdeckt, aber halt auf anderen Architekturen läuft. Oder wo würdest du den Unterschied sehen?
Das ist eine sehr interessante Frage. Jetzt ist das FlieVL-Projekt nicht unbedingt meine Baustelle, aber die Unterscheidung betrifft wirklich die Art und Weise, dass ich den Router exakt so aufsetzen kann, wie ich ihn will. Viele andere Router-Distributionen haben halt gewisse Images, die kann man runterladen, die mehr oder weniger fertig oder fix sind. Und man hat wenig oder minimalisierten Einfluss drauf, was das Ding machen soll. Und der Hintergrund bei Icefair und FlieVL ist der, dass wirklich nur genau das installiert wird, auch wirklich installiert wird, nur das, was ich brauche. Und deswegen ist das alles, das Basissystem jeweils relativ schlank. Also auch beim Icefair ist zum Beispiel der Basisinstaller, den man von der Webpage runterladen kann, nur ca. 40 MB groß im Moment und beinhaltet nur die Kernkomponenten, um das System zum Laufen zu bringen. Also beim Icefair, beim Serverprojekt, konkret den Kernel und die Netzwerkkartentreiber. Damit hängt der Server am Netz und alle Dienste, die man dann installieren will, werden nachgeladen.
Was ist das für ein Kernel? Also welche Kernel-Version?
Das Icefair 1, was momentan noch stabil und bei sehr vielen Leuten läuft, ist noch ein 2.4er Kernel. Und wir sind jetzt kurz vorm Release von Icefair 2, der dann 2.6er Kernel enthält. Wie da der genaue Stand ist, welcher das ist, kann ich jetzt gar nicht sagen, weil die Kernel-Jungs, die das machen, die sind leider nicht da heute.
Okay, 2.4 klingt jetzt wahnsinnig alt.
Jawohl.
Aber die Software, die da drauf läuft, ist trotzdem neu.
Also der Kernel ist auch gewartet bis zum aktuellen Stand. Also der Icefair 1 Kernel war eigentlich nie so aktuell wie momentan. Also sämtliche Backports und was es so gibt, sind da drin. Er hat die Heimem-Unterstützung drin, um wirklich mehr als diese knapp 800 MB RAM zu unterstützen und was alles so noch dazugehört. Und sämtliche Security-Patches sind auch eingepflegt. Es ist halt ein 2.4er Kernel, aber er ist wirklich auf aktuellem Stand. Und sämtliche Basispakete, also die Pakete, die wirklich vom Team kommen, sind auch aktuell und gepflegt, sodass dort Security-Patches oder irgendwelche Probleme, die auftreten, wirklich auch schnell gefixt werden.
Mhm. Gut, gehen wir wieder zu Icefair.
Ja.
Ich bin jetzt ein normaler Anwender, überlege mir, hab so eine alte Maschine vielleicht noch rumstehen oder bin ein Unternehmen, wofür bräuchte ich denn dieses Icefair jetzt einsetzen?
Der Icefair-Server ist dafür gedacht, die die Serverdienste anzubieten, wie man sie heute üblicherweise entweder in einem kleinen Netzwerk, in einer Firma zum Beispiel braucht. Dazu gehört halt hauptsächlich der File-Server, der File-Dienst, und was ein großes Paket ist, ist die ganze Fax-Geschichte. Also alles, was Fax-Versand, Fax-Empfang betrifft. Dieses Paket vom Iceware-Projekt ist wirklich extrem umfangreich und es unterstützt die verschiedensten Möglichkeiten. Also ich kann über ISDN faxen, ich kann über Modem faxen, man kann die empfangenen Faxe direkt on the fly drucken oder per E-Mail verschicken oder als PDF irgendwo ablegen. Und das Ganze lässt sich sehr flexibel konfigurieren, gerade in Bezug mit ISDN für Unterscheidung nach MSN-Nummer, dass halt Faxe auf MSN 23 werden jetzt an User X weitergeleitet und so weiter. Und die ganze Faxgeschichte wird viel eingesetzt.
Kann ich auch über DSL faxen? Sowas geht ja jetzt mittlerweile auch.
Der DSL-Faxstandard ist wirklich noch sehr vage. Also ich glaube nicht, dass das schon sauber funktioniert. Weil es gibt da ganz einfach noch nicht wirklich einen Standard, der sich etabliert hat. Das versuchen da viele Leute sich dran, aber also mir ist nicht bekannt, dass es wirklich verlässlich funktioniert.
Okay, wofür kann ich es nicht einsetzen?
Für Webserver-Dienste zum Beispiel. Also es gibt dann logischerweise das Apache-Paket dafür. Und um jetzt im Intranet irgendwelche Pages zu hosten, kann ich den benutzen.
Mit wenn, PHP,
mit PHP, mit MySQL, mit Perl, wie man das möchte. Ja. Und wenn der Rechner von außen zugänglich ist, sprich wenn der Router, der davor hängt, irgendwie die IP weiterleitet, Stichwort DynDNS oder wie auch immer, wäre es dann auch kein Problem, direkt eine Webpage zu hosten. Mhm. Also hängt dann einzig und allein vom Speed der Connection nach draußen ab, ob das wirklich praktikabel ist. Aber so für einen Normalgebrauch oder für eine kleinere Intranet-Seite ist das sicherlich kein Problem.
Und ich kann ihn auch dazu benutzen, um VPN-Verbindungen aufzubauen.
Es gibt ein OpenVPN-Package für den Iceware, aber sinnvollerweise sollte das eher der Router machen. Mhm. Also der FreeVL, und der kann das dann richtig gut.
Okay.
Was noch viel angewendet wird, ist gerade bei den Entwicklern, es gibt natürlich ein Subversion-Package für den Iceware-Server, für Source-Code-Versionierung. Es ist auch die aktuelle Version von Subversion drin. Also das heißt, es gibt zwei. Es gibt das Subversion mit der 1.4er-Version und das Subversion-Package mit der 1.5er-Version. Die ist noch ein bisschen unter Beobachtung. Aber ich selber setze es jetzt schon seit Jahren so ein und habe schon recht umfangreiche Repositories dranhängen. Und mit sämtlichen Backup-Restore-Funktionalitäten und was man so braucht, funktioniert das. Die verschiedenen Zugriffsvarianten funktionieren auch. Also egal, ob ich jetzt per File-Zugriff direkt auf der Maschine bin oder per HTTPS oder SVN-Daemon, alles ist möglich.
Okay, und ich habe auf eurer Webseite auch gelesen, es gibt auch den Asterisk-Server.
Ja.
Was macht der? Oder wie bindet ihr den ein?
Das Telefoniepaket Asterisk.
Ja.
Das ist
hast du auch keine Ahnung?
Fast ein Problemkind.
Oh.
Weil der Maintainer, der das entwickelt hat, hat sich aus beruflichen Gründen relativ stark zurückgezogen. Und wenn sich jemand findet, der Asterisk fit ist oder der sich drum kümmern möchte, ist er natürlich gern gesehen. Und das ist im Prinzip genau der Punkt, wo die Projekte eigentlich jetzt wirklich dran kämpfen. Weil wir bei Iceware 2 jetzt sind kurz vorm Release von vom Iceware 2, vom neuen System. Und es sind extrem wenig Leute, die da dran arbeiten. Und dadurch zieht sich das halt immer in die Länge, weil es halt alle nur irgendwie nebenher machen, wie sie halt das können. Und das ist mitunter ein großer Stolperstein.
Wenn ich das jetzt alles einsetzen will, finde ich irgendwo im Internet Hilfe zu den ganzen Themen? Habt ihr ein Forum? Ja. Habt ihr?
Also es gibt IRC-Channels für alle Projekte, für FreeVL, Iceware etc. Und es gibt auch sehr umfangreiche Newsgroups, nur mal für Anwender oder auch für die Entwickler. Und die Entwickler sind dort also mindestens täglich da. Also da findet man schnell Hilfe und kriegt auch in der Regel umgehende Antwort dazu. Und selbst die Community, die sich mittlerweile um das Projekt entwickelt hat, ist auch sehr aktiv. Also es ist meistens so, dass nicht mal mehr der Entwickler selbst da sagen muss, so geht's, sondern irgendein User war dann schon schneller und hat gesagt, da drehst du an dieser Schraube und dann funktioniert das wieder.
Okay. Also ihr habt schon eine größere Anwender-Community.
Ja. Wir haben auf den Webpages so eine Server- bzw. Routerkarte eingerichtet, wo die User eintragen können, wo ihr Server oder Router steht. Und die Deutschlandkarte ist schon ziemlich nicht mehr sichtbar vor lauter Punkten und Einträgen, die da sind. Und das ist ja nur die sichtbare Zahl. Also die User, die sich gar nicht eingetragen haben, sind sicherlich noch mehr. Also schon etabliert.
Wie kann man euch helfen?
Wer Spaß dran hat, ein Paket zu betreuen, kann sich einfach melden. Sprich, wer jetzt Erfahrung hat, ich sag jetzt mal meinetwegen mit Open LDAP und sagt, ich will dafür eine einfache Schnittstelle definieren oder unter dem EISVA-System zur Verfügung stellen, um jetzt Open LDAP zu konfigurieren, wäre das ein Projekt für sich. Es gibt ein Open LDAP-Paket, aber es müsste halt weiterentwickelt werden. Weil ich jetzt gerade die Konfiguration erwähnt habe, das ist eine der Stärken vom EISVA-System, dass es eine einheitliche Konfigurationsschicht gibt. Das heißt, dass alle Dienste über ein einheitliches Config-Tool konfiguriert werden, was dann für den User immer in gewisser Weise identisch aussieht. Also das Handling von dem Tool ist immer gleich und die Idee ist dann dahinter, dass der User halt seine Settings einstellt, die er halt braucht und sagt, okay, jetzt aktivieren wir den Dienst und dann wird erst die effektive Konfiguration von dem Dienst geschrieben, weil das sieht ja jeder anders aus, jede liegt irgendwo anders. Und da soll sich der User eben nicht drum kümmern.
Mhm. Wenn du jetzt sagst, Tool, das ist ein GUI-Tool, ist es ein Textzeilen-Tool oder?
Es gibt zwei verschiedene. Es gibt das herkömmliche, ist wirklich ein Text-Tool, ein Textzeilen-Tool. Also entweder auf der Konsole oder via PuTTY auf der Maschine oder irgendwie per SSH. Und die neuere Version ist eine N-Cursors-Anwendung, also effektiv auch auf der Konsole, aber die man dann halt mit ein bisschen bequemer und ein bisschen mit Cursor-Tasten steuern kann. Und man administriert schnell damit den Server.
Eine Web-Oberfläche gibt es nicht.
Web-Oberfläche ist ein langes Thema. Es gab die ersten Ansätze dazu. Aber wir haben, wie alle großen Distributionen da auch, oder wie die großen Distries auch, noch das Problem, dass es die Interaktion mit den Skripten im Hintergrund ist nicht
langsam.
Einfach. Es ist einerseits auch langsam und zweitens eben nicht unbedingt synchron. Mhm. Und das birgt dann Risiken in sich.
Ja, dafür hat man ja jetzt Ajax. Da kann man ja zumindest sagen, ach, ich schicke mal ab und frag mal irgendwann 5 Kilometer später, ob es tatsächlich geklappt hat.
Ja, genau. Das ist, wenn das so einfach wäre, wäre das ja gut, ja.
Okay, hast du sonst noch was du loswerden willst?
Ja, also ich möchte ganz einfach noch sagen, wer sich das Projekt mal anschauen will oder daran mitarbeiten will, meldet sich am besten einfach. Er kann gerne im IRC-Channel vorbeischauen und dann kann man sich kurz schließen und dann sehen wir weiter.
Okay. Vielen Dank, das war Yves Schumann von Flee4L und EISVA. Danke. Jo,
danke auch, tschüss.